Erinnern heißt Handeln. Unter diesem Motto gab es am Vorabend des 1. Mai 2019 einen öffentlichen Mahngang durch Erfurt. Etwa 100 Menschen haben sich am Startpunkt am Hauptbahnhof Erfurt eingefunden. Es werden noch Flyer verteilt. In diesem ist zu lesen: Am Vorabend des 1. Mai wollen wir die unterschiedlichen Protestformen in Erfurt mit einem Mahngang eröffnen. Gemeinsam mit allen Interessierten folgen wir den Spuren nationalsozialistischer Herrschaft in Erfurt, möchten aber auch eine Brücke zu aktuellen Formen von Rassismus, Antisemitismus und Nationalismus in unserer Gesellschaft schlagen.
Wir würden insgesamt an 5 Stationen anhalten und die erste Station, vor der wir hier stehen, ist der Erfurter Bahnhof und wir enden am Ende in der Johannesstraße.
Eingeladen zu diesem Mahngang hatte die Projektgruppe Erfurt im Nationalsozialismus.
Wir sind eine Gruppe, die nennt sich Projektgruppe Erfurt im Nationalsozialismus. Die besteht so aus ungefähr 8 Personen, die in ihrer Freizeit sich mit der lokalen NS-Geschichte beschäftigen seit vielen Jahren. Wir machen unterschiedliche Dinge. Wir machen zum einen so Stadtrundgänge auch ohne Mikrofon und wir machen auch manchmal Veranstaltungen. Genau, so viel der Vorrede und wir würden jetzt zu unserer ersten Station kommen.
Unseren Rundgang starten wir auf dem Bahnhofsplatz, der als öffentlicher Ort in mehreren Hinsichten bedeutsam ist. Rund 410 Erfurter Juden und Jüdinnen wurden von hier aus zwischen dem 10. Mai 1942 und Ende Januar 1945 in nationalsozialistische Vernichtungslager deportiert. Nur 60 von ihnen haben überlebt. 330 sind also dort gestorben. Diese Menschen wurden aufgrund ihrer Religion von den Nationalsozialisten als nicht zugehörig zur sogenannten Volksgemeinschaft markiert und deshalb ausgeschlossen. Wesentlich für die Konstruktion der NS-Volksgemeinschaft war der Mechanismus des Einschlusses und des Ausschlusses. Alle, die sich gegen den NS stellten oder sich der Umerziehung widersetzten, waren quasi nicht einfach politische FeindInnen, sondern gehörten per Definitionem nicht dazu. Zum Beispiel Kommunistinnen, SozialdemokratInnen, aber auch Wohnungs- und Arbeitslose, die als sogenannte Asoziale bezeichnet wurden, Homosexuelle, Sinti und Roma und Kranke. Heute und hier erinnern wir daran, was solches Denken in letzter Konsequenz für Menschen bedeuten kann. Ausgrenzung, Verfolgung, Ermordung. Wir dürfen den öffentlichen Raum nicht und nie wieder denen überlassen, die ihn nutzen, um menschenfeindliches Gedankengut zu propagieren und zu verbreiten. Deshalb wollen auch wir heute ein Zeichen im öffentlichen Raum setzen. Jetzt starten wir aber erstmal zu unserer zweiten Station, das ist die Reglerkirche.
Dort vor der Reglerkirche stand bis Anfang 1940 ein Monument, und zwar das Monument für die gefallenen Soldaten des Jägerregiments zu Pferde Nummer 6. Geschaffen wurde das von einem expressionistischen Künstler, dem Bildhauer Hans Walter, der selbst zu diesem Jägerregiment gehörte. Angegriffen wurde das Monument hier, allerdings tatsächlich aufgrund der expressionistischen Formsprache, denn es war nicht wirklich heroisch, es war nicht gewaltverherrlichend wie üblich, diese Mahnmale oder diese Reiterdenkmale zu dieser Zeit. Die Menschen waren eher verängstigt dargestellt. Und es war im Prinzip diesbezüglich kein Stolz oder keine Heldenverehrung möglich. Die Hetze nahm dann in den 30er Jahren massiv zu, sodass der Abbruch des Denkmals 1939 veranlasst wurde und sich das Kavallerieregiment dem Druck beugte und es ohne Entschädigung auch an den Künstler abgebrochen wurde. Der weitere Verbleib ist unklar. 1948 wurde eigentlich entschieden, dass es erhalten bleiben soll. Wo es sich heute befindet, ist nicht klar. Und das heißt, dass wir auf jeden Fall konsequent entgegentreten müssen gegen diese Erinnerungspolitik der AfD. Und wenn es zum Beispiel darum geht, dass sie Sitze innehaben in den Aufsichtsräten der Stiftungen, die eigentlich da sind zur Würdigung der NS-Opfer, dann muss auch das verhindert werden und ihnen da entgegengetreten werden. Und damit gehen wir weiter zur nächsten Station.
Danach machte der Mahngang an der Barfüßerkirche Halt.
Im November 1944 wurde die Barfüßerkirche durch einen alliierten Bombenangriff stark getroffen. Ein weiterer Angriff erfolgte dann im März 1945. Insgesamt wurden in Erfurt 530 Gebäude zerstört und rund 1400 Menschen verloren bei Bombenangriffen ihr Leben. Mit diesen Bombenangriffen auf Erfurt kam in gewisser Weise der Luftkrieg nach Erfurt zurück, denn Erfurt war bereits seit 1934 Standort der illegalen deutschen Luftstreitkräfte. Mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 begann dann ein neues Kapitel der Kriegsführung aus der Luft, der auch von Erfurt unterstützt wurde. Erfurter Soldaten flogen während des Überfalls auf Polen insgesamt 19 Einsätze. Teile der Erfurter Stadtgesellschaft wünschen sich eine Rekonstruktion dieser Kirche, vor der wir hier stehen. Doch Rekonstruktionen sind oft hochproblematisch. Diese Ruine ist eine der letzten Stellen, wo man an Erfurt die Auswirkungen des nationalsozialistischen Krieges sozusagen sehen kann. Und wenn es eine weitere Nutzung dieser Kirche geben kann, dann kann es die natürlich geben. Es finden hier im Sommer ja auch Theaterstücke zum Beispiel statt. Was aber aus unserer Sicht nicht gehen würde, wäre eben die Kirche einfach so wieder zu rekonstruieren, um die Spuren und Narben in der Stadt unsichtbar zu machen und damit natürlich am Ende auch den Hinweis auf die Verbrechen des Nationalsozialismus unsichtbar zu machen.
Über 100 Personen haben sich mittlerweile auf dem Angerdreieck eingefunden. Die vierte Station des Mahngangs Erinnern heißt Handeln.
Wir könnten hier über verschiedene Themen sprechen, wie zum Beispiel die Zwangsenteignung der jüdischen Besitzer des Kaufhauses Römischer Kaiser, welches wir heute als Anger 1 kennen, oder die zahlreichen Boykottaufrufe und Schikaneaktionen gegen jüdische Unternehmer und Ladenbesitzer. Im Rahmen unseres heutigen Mahnganges möchten wir allerdings hier über die EFAG sprechen. Mit dem Verlauf des Krieges und der Verschärfung der nationalsozialistischen Propaganda kam es auch bei der EFAG vermehrt zu rassistischen und antisemitischen Ausgrenzungen gegenüber denen, die nicht zur Volksgemeinschaft gehörten. Mit der am 8. April 1940 erlassenen Regierungspolizeiverordnung durften zum Beispiel polnische Arbeiterinnen und Arbeiter die Straßenbahn nur noch eingeschränkt benutzen. Auch jüdischen Bürgerinnen und Bürgern wurde mit der Kennzeichnungspflicht mit dem Judenstern am 1. September 1941 auch besondere Bestimmungen bezüglich öffentlicher Verkehrsmittel auferlegt. So durften, Zitat, bei starkem Andrang in Straßenbahnen, Omnibussen und im Nahverkehr der Eisenbahn nicht zusteigen, wenn sonst andere Reisende zurückbleiben mussten. Als wertlos klassifiziert hatten sie den Angehörigen der Volksgemeinschaft Platz zu machen. 1941 war dann die Beförderung der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger auch von der Stadt Erfurt offiziell untersagt. Ausnahmen waren nicht zulässig. Seit April 1941 beschäftigte die Erfurter Verkehrsgesellschaft zahlreiche Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter als Straßenbahnfahrer und Schaffner. Auch für uns sollte dies eine Mahnung sein, Vorkommnisse und Verhalten im öffentlichen Raum genauer zu betrachten und zu hinterfragen. Denn auch heute sind Ausgrenzung und die Diskriminierung anderer keine Seltenheit, was wiederum von uns verlangt, öffentlich gegenüber Rassismus und Ausgrenzung einzutreten und zu handeln.
Und wie es eben schon angeklungen ist, wollen wir auch an dieser Station einen Bogen schlagen zu heute, auch wenn das ein bisschen abrupter ist als bei den anderen. Und wir haben von einigen Frauen, die überwiegend ein Kopftuch tragen, hier in Erfurt Berichte notiert, was sie uns erzählt haben, was ihnen im Alltag begegnet, und würden die gerne auch vorlesen.
Ich bin auf dem Anger. Ein Mann, der mir entgegenkommt, schimpft mich an. Ich will in Deutschland nur Deutsche sehen.
Die nächste. Was ich höre, wenn ich Leuten auf der Straße begegne? Ihr nehmt doch nur unser Geld, unsere Steuern. Warum seid ihr hier? Haut ab und baut euer Land auf. Oder, hey, hier wird nur Deutsch gesprochen. Eine weitere in der Straßenbahn. Ich war in der Straßenbahn unterwegs. Mittags nach Schulschluss, die Bahn war voller Schüler. Drei von ihnen stellten sich vor meinen Sitz. Einer griff nach meinem Kopftuch und versuchte es mir vom Kopf zu reißen. Die anderen lachten. Ich hielt mein Kopftuch fest. Eine andere Frau sagte, Jungs, hört auf. An der nächsten Haltestelle bin ich sofort ausgestiegen. Was bleibt mir anderes? Ich will keinen Ärger.
Eine nächste berichtet, ich gehe auf der Straße mit meiner Tochter und uns kommt ein Mann entgegen. Ich merke schon seinen herausfordernden Blick. Ich schaue zur Seite. Kurz vor mir spuckt er mir ins Gesicht. Ich werde wütend, gehe aber still weiter. Meine Tochter ist dabei. Was mache ich in so einer Situation am besten? Und was darf ich machen?
Mein Mann, meine beiden Kinder und ich sind auf der Straße unterwegs. Uns kommen zwei Männer mit Hunden entgegen. Als sie bei uns sind, lassen sie die Hunde von der Leine. Die Hunde gehen auf uns los. Mein Mann tritt sie mit den Füßen zurück, meine Kinder weinen. Ich versuche, die Kinder in Sicherheit zu bringen. Es ist nicht so weit bis zu uns nach Hause. Mein Mann sagt, ich soll schnell gehen mit den Kindern. Ich laufe mit ihnen nach Hause. Mein Mann wird von einem Hund gebissen. Wie wehre ich am besten Hunde ab?
Und eine weitere. Wenn ich nicht raus muss, verlasse ich die Wohnung nicht. Ich habe Angst. Ich gehe nicht ohne meinen Mann auf die Straße. Aber mit ihm gehe ich auch nur, wenn es nicht anders geht.
Damit diese Menschen nicht alleine stehen und Unterstützung bekommen, braucht es andere Menschen, die sich diesen Ausgrenzungen, Verletzungen, Angriffen entgegenstellen und solidarisch aktiv werden.
Wir biegen jetzt in die Johannesstraße ein. In diesem Haus in der Johannesstraße 7a befand sich die erste Geschäftsstelle der NSDAP in Erfurt. Bei der letzten Wahl 1933 erreichte die NSDAP 45% der Stimmen in Erfurt. Wir kommen jetzt an dem zweiten Haus vorbei, zu dem ich etwas sagen möchte. Das ist nämlich hier, das ist die Johannesstraße 18. Dort befand sich in den 30er Jahren die Volksfeuerbestattung. Die Volksfeuerbestattung war ein Verein aus der Arbeiterbewegung, bei dem man sozusagen Versicherungen abschließen konnte, damit, wenn man stirbt, die Angehörigen nicht so viel Kosten haben. Und die Volksfeuerbestattung steht dafür, dass es trotz des nationalsozialistischen Terrors nach der Machterlangung im Jahr 1933 immer Menschen gegeben hat, die sich ihrem Herrschaftsanspruch mutig entgegengestellt haben. Und eine davon war Gertrud Schimpf, die in diesem Haus hier in der Johannesstraße 18 gearbeitet hat, eben bei der Volksfeuerbestattung. Ihr Büro war der zentrale Kommunikationsort, an dem Flugblätter ausgetauscht wurden, an dem Schlafplätze vergeben wurden, an dem man Kontakte knüpfen konnte und über den die Kommunikation gelaufen ist. Kommt jetzt hier gleich das Haus Johannesstraße 149. In diesem Haus befand sich seit 1926 das Geschäft für Herren- und Knabenmode von Jakob Derbfleisch. Weil er Jude war, war sein Geschäft schon in den 20er Jahren Opfer antisemitischer Hetze gegen jüdische Kaufleute. Als am 1. April 1933 dann der reichsweite Boykott gegen jüdische Geschäfte, Ärzte und Rechtsanwältinnen ausgerufen wurde, war auch der Laden von Jakob Derbfleisch betroffen. Als es rund um die Reichspogromnacht zur sogenannten Polenaktion kommt, wo im Oktober 1938 polnische Staatsbürger aus dem deutschen Reichsgebiet ausgewiesen werden, ist auch Jakob Derbfleisch unter denjenigen, die Erfurt zwangsweise verlassen müssen. Und als dann am 9. November 1938 in der Reichspogromnacht nicht nur 2800 Synagogen brennen und rund 30.000 jüdische Männer verhaftet werden, sondern auch jüdische Geschäfte geplündert und geschändet werden, ist auch das Geschäft hier in der Johannesstraße 149 von Jakob Derbfleisch betroffen. Jakob Derbfleisch ist zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, schon einige Wochen nicht mehr in Erfurt. Er versucht aber, das Geschäft entweder abzuwickeln oder als ausländisches Geschäft weiterzuführen. Das gelingt ihm noch so ein bisschen bis Frühjahr 1939. Und ab 14. April 1939 eröffnet hier schließlich ein neues Geschäft unter nichtjüdischer Leitung an der Stelle, an dem Jakob Derbfleisch seinen Laden hatte. Genau, wir kommen jetzt hier zu unserer letzten Station. Das ist das sogenannte Haus zum Regenbogen in der Johannesstraße 55.
Das Haus zum Regenbogen ist im 19. Jahrhundert als Gaststätte errichtet worden und wurde im Ersten Weltkrieg vom Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund ADGB erworben. Es war ein Volkshaus, wo eine Gaststätte drin war, wo man also sein Bierchen trinken konnte, wo es Büros gab der Gewerkschaften und wo es einfach Versammlungsort und Orte zum Treffen gab. Und wo ganz wichtig in der damaligen Zeit außen auch ein Schaukasten angebracht war, wo man die sozialdemokratische Zeitschrift Tribüne lesen konnte, weil halt nicht jeder die Zeitung zu Hause hatte. In der Weimarer Republik haben die Gewerkschaften im Prinzip die Republik unterstützt und konnten in der Phase auch einige zentrale Forderungen durchsetzen, unter anderem das allgemeine Wahlrecht, den 8-Stunden-Tag oder beispielsweise auch das Gesetz zur Gründung und Wahl von Betriebsräten. Damit war es 1933 dann vorbei, 1933 mit der Machtübernahme der NSDAP. Am 1. Mai 1933 ist 1933 dann ein gesetzlicher Feiertag. Auch das wird von den Gewerkschaften zunächst begrüßt. Gibt es große Demonstrationen auf der Straße, aber der 1. Mai 1933 ist bereits ein umgedeuteter. Es ist nicht mehr der Tag der Arbeit, sondern der Tag der nationalen Arbeit. Am 2. Mai bereits, also einen Tag nach diesen großen Aufmärschen, werden reichsweit in Deutschland die Gewerkschaftshäuser von Polizei und SA besetzt und gestürmt. Es werden Gewerkschafterinnen inhaftiert und gefoltert und das Gewerkschaftsvermögen wird eingezogen. Auch in Erfurt werden 44 Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen verhaftet und mit erhobenen Händen durch die Stadt geführt. Sie laufen zum Petersberg hoch und werden dort oben inhaftiert und misshandelt. Auch heute gibt es Angriffe rechter Parteien auf Gewerkschaften und auch auf die Arbeitnehmerinnenschaft. Deswegen stehen wir auch heute am Vorabend des 1. Mai hier. Es gibt seit Jahren diverse Aufmärsche zum 1. Mai.
Auch die Angriffe auf Gewerkschaften sind etwas, was sich fortsetzen. Jürgen Pohl, der Ex-Mitarbeiter von Höcke und jetzt Bundestagsabgeordneter für die AfD, sagte am 1. Mai 2017 in Erfurt, wir werden den 1. Mai aus den Händen der Arbeiterverräter entreißen. Ein weiteres Beispiel, Beatrix von Storch, sicherlich auch einen bekannt, nennt zum Beispiel Verdi, Verfassungsfeinde und eine offizielle Verbrecherorganisation. Der Bezug zur historischen Geschichte, den wir erzählt haben und dadurch, dass wir morgen wieder die Situation haben, dass wir am 1. Mai nicht in Ruhe unseren Tag der Arbeit, Tag der Arbeiterbewegung oder den internationalen Kampftag der Arbeiterklasse begehen können, so wie wir uns das vorstellen, weil so ist der Tag für uns besetzt und hat nichts zu tun mit National- und Volksgemeinschaft. Sind wir heute schon mal auf die Straße gegangen und wir freuen uns, wenn wir möglichst viele von euch morgen natürlich in diverser Form wiedersehen. Und bedanken uns erstmal für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Dankeschön.